Gnade und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen zu Beginn dieser Predigt den Predigttext in Daniel 7, das gesamte Kapitel. Daniel 7, Verse 1 bis 28. Im Jahre Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum alsbald auf, und dies ist der vollständige Bericht. Daniel hob an und sprach: Ich schaute des Nachts in meinem Gesichte, und siehe, die vier Winde brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, ein jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich betrachtete das Tier, bis ihm die Flügel ausgerauft wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt und ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären und war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es ward zu ihm gesagt: Stehe auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter, und siehe, ein anderes Tier, wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm ward Macht verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichtern, und siehe, das vierte Tier war furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen denselben hervor, vor welchen 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, welches große Dinge redet. Solches sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Kleid war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und seine Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm emsiglich und Zehntausende mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms und der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer überliefert wurde. Auch der anderen Tiere Gewalt verging und ihre Lebensdauer ward ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Menschensohn, der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Gewalt, Ehre und königliche Würde verliehen, dass ihm alle Völker, Stämme und Zungen dienen sollten. Seine Gewalt ist eine ewige Gewalt, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie untergehen. Da ich, Daniel, da selbst in meinem Geist beunruhigt ward und die Gesichter meines Hauptes mich ängstigten, näherte ich mich einem der Umstehenden und erbat von ihm sichere Auskunft über das alles. Er redete mit mir und tat mir die Bedeutung der Dinge kund. Jene großen Tiere, 4 an der Zahl, bedeuten, dass 4 Könige auf Erden erstehen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft immerfort behalten bis in alle Ewigkeit. Hierauf verlangte ich nach sicherer Auskunft über das vierte Tier, das sich von allen anderen unterschied, das so furchterregend war, eiserne Zähne und eherne Klauen hatte, fraß und zermalmte und das Übrige mit seinen Füßen zertrat. auch betreffs der 10 Hörner auf seinem Haupte und über das andere, das hervorbrach und vor welchem 3 ausfielen, von jenem Horn, welches Augen hatte und ein Maul, das große Dinge redete und das so viel größer aussah als seine Gefährten. Ich hatte auch gesehen, dass jenes Horn Krieg führte mit den Heiligen und sie überwand, bis der Hochbetagte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, da die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich, das auf Erden entstehen wird. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden und wird alle Länder fressen, zerstampfen und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, dass aus diesem Reich 10 Könige aufstehen werden, und ein anderer wird nach ihnen aufkommen, der wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten bedrücken und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben sein, eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Aber das Gericht wird sich setzen und ihm die Gewalt wegnehmen, sie endgültig vertilgen und vernichten. Aber die Herrschaft, die Gewalt und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem heiligen Volk des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel, erschreckten meine Gedanken sehr und mein Aussehen veränderte sich. Aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Soweit der Text. Wir haben ja in dieser Reihe über Daniel in den ersten 6 Kapiteln den sogenannten historischen Teil des Buches Daniel bereits abgeschlossen. Und jetzt kommen wir in den prophetischen Teil. Diese Unterscheidung ist an einer Stelle sinnvoll und hilfreich. Ich werde aber in der Predigt auch nochmal ein bisschen dieses starre Gerüst für das Buch Daniel doch durchbrechen. Denn nicht alles, was hier historisch scheint, ist wirklich historisch. Und nicht alles, was hier prophetisch erscheint, ist wirklich prophetisch. Aber es hilft uns sehr gut, diese 2 Teile in diesem Buch zu unterscheiden. Vielleicht ein Gedanke vorweg. Wir haben heute 2 Texte gelesen in Daniel 2 und jetzt in Daniel 7. Und wenn ich mir einmal so vorstelle, ich sei Schüler, sitze in dieser Predigt und am Montag in der Schule fragt mich jemand: Was hast du denn gehört am Sonntag in der Predigt? Und dann fängst du an und sagst: Ja, in unserer Predigt, da gab es viele Monster. Da gab es Tiere, die hatten keinen Namen, die waren furchtbar. Die waren erschreckend, die hatten eiserne Klauen. Die hatten bronzene Zähne, die haben alles zermalmt, die haben alles zerstört. Die hatten eine Gewalt, wie sie noch keiner gesehen hat. Und dann hatten wir auch Tiere, die sahen aus wie Bären, die auf einer Seite stark waren und auf der anderen schwach. Wir hatten einen Löwen, der hatte Flügel. Und dann hatten wir noch ein Tier, das hatte 4 Flügel und 10 Köpfe. Und dann wurden 3 erniedrigt, klein gemacht. Und dann kam ein kleines Horn und das war viel schlimmer als alles, was wir uns vorstellen. Das wäre eine tolle Geschichte. Vielleicht sogar spannender als mancher Bericht von einem Kinofilm oder von irgendeiner Zerstörung, die wir hören. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Erwachsene sind und uns fragt am Montag jemand: Was habt ihr denn in eurer Predigt gehört am Sonntag? Und wir würden dann sagen: Stell dir vor, da gab es Bären, da gab es Löwen, da gab es Leoparden mit Flügeln, wilde Tiere, die machten alles kaputt. Wir würden doch ziemlich lächerlich dastehen. Vielleicht würden wir auch sagen, wir haben gehört von einem Mann, der hatte so eine schreckliche Vision, die kann ich gar nicht erklären. Und am Ende hat er Angst gehabt. Oh, was für eine schreckliche Predigt. Und dann kam der Prediger und hat gesagt: Dieses Buch, in dem all diese Geschichten stehen, das ist das Buch des Trostes. Das ist das Buch, das zu allen Zeiten die Gemeinden benutzt haben, um sich zu trösten. Wenn es arg wurde, dann wurde das Buch Daniel herausgeholt. Man hat es gelesen und man hat sich an dem, was in diesem Buch stand, getröstet. Scheint mehr ein Widerspruch. Das zweite ist auf jeden Fall eine Tatsache. Das Buch Daniel, das ist tatsächlich das Buch, das immer und immer wieder herausgeholt wurde, um sich zu trösten. Vielleicht gerade, weil es diese schrecklichen Figuren hatte. Und einen Teil habe ich ja in der Geschichte weggelassen, denn nach diesen Tieren, nach diesen mächtigen Tieren, da kam noch ein viel, viel mächtigeres Tier. Und dieses Tier, das trat eine ewige Herrschaft an. Wir haben kein Bild, wir haben keine Beschreibung dafür, ob dieses Tier aussah wie eine Maus oder wie ein Adler oder wie ein Senfkorn oder wie auch immer. Wir haben kein Bild, aber wir wissen, dass es ewig regierte. Vielleicht würde das untergehen in unserer Beschreibung bei so vielen Bildern. Aber in diesem Text nimmt es eine ganz, ganz wichtige Rolle ein. Und bevor wir nun im Einzelnen durch die einzelnen Verse dieses Kapitels durchgehen, möchte ich, gerade wenn wir über prophetische Worte sprechen, doch so einige Auslegungsprinzipien vorwegstellen. Mal sagen, wie gehen wir denn nun ran an einen Text, in dem von so mächtigen Monstern oder wie wir es in Daniel 2 gehört haben, eine erschreckende Statue vor uns steht. Irgendwie wollen wir auch den Sinn dieser Verse verstehen. Und immer wieder, wenn man über prophetische Texte redet, da wird gerne Martin Luther zitiert, der mal gesagt hat, man solle alles wörtlich nehmen, solange es geht. Immer wieder wird er zitiert als jemand, der sagt, ja, der erste Ansatz, der erste Gedanke, den wir haben müssen bei einem Text ist, es wörtlich zu nehmen, aber es gibt eben auch manche Stellen, da geht es nicht. Wenn zum Beispiel Jesus sagt, ich bin die Tür, dann wird es uns sehr schwer fallen, uns Jesus in einem Holzrahmen vorzustellen, mit einer Klinke und mit einem Schloss. Hier ist uns sehr schnell klar, hier geht eine wörtliche Auslegung nicht mehr. Wenn Jesus sagt, dass das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, dann ist uns auch schnell klar, das ist ein Bild. Das Senfkorn reicht nicht aus, um das Reich Gottes zu beschreiben. Das ist ein Bild. Und so gibt es eben Aussagen, die sind wörtlich zu nehmen und andere Aussagen sind eben Bilder. Und wenn wir mit Bildern zu tun haben, dann müssen wir sie auch wie Bilder auslegen. Dann dürfen wir nicht diesen Schritt zurück machen und sagen, wir müssen jetzt irgendwie diesen Text wörtlich nehmen. Würden wir das zum Beispiel in diesem Kapitel 7 tun, dann entsteht sehr leicht ein Irrtum. Wenn wir durch diesen Text gehen, dann haben wir ja die eine Beschreibung, als der Thron aufgerichtet wird und da setzt sich jemand, der als hochbetagt oder sehr alt beschrieben wird. Und sehr schnell haben wir dieses Bild des alten Gottes, des alten Opi geschaffen, der auf einem Thron sitzt. Sehr leicht, wenn wir den Fehler machen, etwas wörtlich zu nehmen, was gar nicht wörtlich genommen werden soll, schaffen wir ein Bild, das sich einprägt in unserem Leben und dann kriegen wir es nur schwer raus und wir haben eine Vorstellung, die dann uns eher zum Schaden wird als zum Nutzen. Oder wenn wir seine Haare dann sehen würden, können wir uns Gott vorstellen mit lichtweißem oder mit aschgrauem Haar? Das sind sicher auch bildliche Reden. So ist dieses Kapitel durchsetzt an vielen Stellen mit Aussagen, bei denen es uns von vornherein schwierig erscheint, es wörtlich zu nehmen. Und dann sollten wir uns auch das Recht und den Auftrag annehmen, die Bilder symbolisch zu sehen, nach ihrem Inhalt, nach ihrem Gehalt und nicht nach den Worten, die wir hier lesen. Das ist manchmal nicht ganz einfach und es erfordert manchmal viel Arbeit. Das bestätigt auch das, dass man, wenn man die Bibel liest, manchmal eben tatsächlich sich Mühe machen muss, um die Dinge zu verstehen. Wenn wir heute im Jahr 2005 an die Bibel herangehen und sie auslegen wollen, dann gibt es viele Menschen, die sagen, alles eröffnet sich dir beim Bibellesen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass viele Dinge beim Bibellesen nur durch viel, viel Mühe herauszufinden sind. Also die eine Haltung wäre, dass man sagt, der Geist offenbart mir in so einer Art Sondererkenntnis an einer Stelle, was ich denn dort zu verstehen habe. Die andere Herangehensweise ist dabei eher, dass wir zum allerersten die Bibel mit der Bibel selbst auslegen müssen. Deswegen haben wir heute Daniel 2 und Daniel 7 gelesen. Denn beide Bilder beziehen sich auf das Gleiche. Und wenn wir das eine interpretieren, dann dürfen wir das andere und wir sollten das andere zu Rate ziehen. Wenn wir über das Standbild reden, dann dürfen wir die Erkenntnis, die wir über die Tiere haben, benutzen. Und wenn wir über die Tiere reden, dann dürfen wir über das, was wir von dem Standbild erfahren, benutzen und verwerten. Und wenn wir dieses Buch Daniel einmal anschauen, dann ist es voll von Auslegungen der eigenen Bilder, die dort gegeben werden. Kapitel 2 und Kapitel 7 haben wir schon so ein Stück nebeneinander gestellt. Aber in Kapitel selbst, in Kapitel 7 selbst, haben wir ja zwei Teile. Einmal diesen Teil, in dem wir von den Tieren erfahren, und dann, wo Daniel einen der Umherstehenden fragt nach einer Auslegung an dieser Stelle, bekommt er eine Auslegung. Zum Beispiel diese sehr einfache Auslegung, dass die vier Tiere vier Königreiche sind, in Vers 17. Oder zum Beispiel die Aussage, dass die Heiligen in einem ewigen Königreich herrschen werden. Auch diese Auslegung bekommt Daniel direkt von einem der Umstehenden. Wir bekommen auch die Aussage darüber, dass die zehn Hörner des vierten Tieres zehn Herrscher sind. Wenn wir in diesem Buch Daniel weiter blättern, dann werden wir in Kapitel 8 auch sehr schnell sehen. Dort ist von einem Widder und von einem Ziegenbock die Rede. Auch dort ist die Auslegung selbst in dem Kapitel beinhaltet. Wenn wir einmal Kapitel 9 sehen, dort haben wir auch ab Vers 20 eine Erklärung dessen, was in Kapitel 9 gesagt wird. Auch hier bereits in einem Kapitel wird eine Auslegung dessen gegeben, was wir in den Worten finden. In Kapitel 11, auch dort haben wir Auslegungen, auch wieder, wo wir die Reiche Persien, Griechenland und Medien sehen werden. Wenn wir jetzt weiter in den Text einsteigen, dann werden wir sehen, hier diese Länder, diese Nationen, die spielen heute in dem Text, über den wir reden, auch eine große Rolle. Also wir sehen, dass dieses Auslegungsprinzip, dass die Bibel sich selbst auslegt, innerhalb dieses Buches Daniel sehr stark beansprucht wird. Hier wird sehr stark von einer Vision, von einer ersten Sicht der Dinge eine zweite, weitere gegeben. Das Prinzip sollten wir uns auch gestatten, wenn wir etwa 2600 Jahre nach der Zeit Daniels leben, dass wir dann an dieser Stelle auch die Dinge, die wir bereits gesehen haben, die Daniel noch nicht erkannt hat, als gegeben hinnehmen. Was für Daniel an manchen Stellen unklar war und damit auch für das Volk unklar war, ist für uns heute aus der Retrospektive, also aus der Rückschau auf die Vergangenheit hin, deutlicher, als es damals war. Und vorwegschicken vor diesem Teil möchte ich auch noch die zweite Absicht dieses Buches Daniel. Bisher habe ich das in den vorangegangenen Auslegungen etwas beiseite gestellt. Aber wir müssen auch verstehen, dass dieses Buch Daniel in zwei verschiedenen Sprachen geschrieben ist. Das Buch Daniel ist zu Beginn ganz kurz in Hebräisch geschrieben, hat dann einen langen Teil in Aramäisch, um dann wieder nach Hebräisch zu wechseln. Was macht das für einen Sinn? Diese Frage sollten wir uns zurechtstellen und es gibt dafür eine recht einfache Antwort. Hebräisch, das war die Sprache des Volkes Gottes. Das war Daniels Muttersprache, wenn wir so wollen. Aramäisch, das war die Diplomatensprache. Die können wir vergleichen mit dem Griechisch des Neuen Testamentes oder mit dem Latein in einer Zeit, als das Römische Reich groß war, wo die Diplomatensprache lateinisch war. So war das Aramäisch in dieser Zeit auch die Sprache, die weltweit viel verstanden wurde, in der die Länder untereinander redeten. Und wenn wir das einmal auf das Buch Daniel beziehen, dann haben wir Abschnitte, die wurden sehr wahrscheinlich leichter verstanden von den Israeliten. Und dann haben wir Abschnitte, die leichter verstanden wurden von den Nichtjuden, von den Heiden. In diesem zweiten Bereich, in diesem Bereich, der in Aramäisch geschrieben ist, bewegen wir uns in diesem Kapitel 7. Ab dem Kapitel 8, also ab dem nächsten Kapitel, da wechselt die Sprache. Das Kapitel 8 ist in Hebräisch geschrieben, aber Kapitel 7 noch in Aramäisch. Das ist für die Auslegung auch sehr interessant, denn wir wissen, dass dies Worte sind, die durchaus auch außerhalb des Volkes Gottes verstanden werden konnten und vermutlich auch sollten. Also wir sehen hier die Absicht Gottes, dass er in dieser Diplomatensprache auch gezielt die Heiden ansprechen wollte. Und dies mit einem durchaus nicht ganz so einfachen und klaren Text. Und für die Auslegung dieses Kapitels ist mir auch noch ganz wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, warum die Bibel überhaupt geschrieben wurde. Es mag verwundern an der Stelle, dass ich diese Frage stelle. Warum haben wir Gottes Wort? Warum offenbart sich Gott in seinem Wort? Ich will keine geschlossene Antwort geben, sondern ich will mit dem antworten, was am wichtigsten ist in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Und das sind zwei Dinge. Das ist einmal die Erkenntnis Gottes selbst und es ist einmal die Selbsterkenntnis des Menschen. Immer wieder haben diese beiden Seiten die Menschen beschäftigt in der Auslegung der Bibel. Und genau dies haben wir hier auch zu berücksichtigen. Zum ersten Punkt, zur Erkenntnis Gottes, erfahren wir sehr viel in diesem Buch Daniel. Und wir sollten auch diesen Text in der Perspektive oder in dem Lichtschein der Erkenntnis über Gott selbst sehen. Und im zweiten werden wir auch einiges über den Menschen selbst erfahren. Es hilft uns für die Auslegung ungemein, wenn wir uns diese zwei Dinge immer wieder vergegenwärtigen. Wenn wir uns fragen, was wollte Gott in seinem Wort? Nun lasst uns in den Text einsteigen. Ich versuche in dem folgenden Abschnitt, soweit wir heute in dieser Predigt kommen, durch den Text im Einzelnen durchzugehen und dazu die einzelnen Deutungen und Auslegungen zusammenzufassen. Ich bin nicht in allen Auslegungen 100% festgelegt. Das liegt daran, dass es einzelne Bereiche gibt, wo ich auch durchaus der Meinung bin, dass es sich lohnt, noch einmal länger zu hinterfragen, ob das wirklich so gefestigt ist, was man da sagen kann. Aber vieles, und gerade hier in Kapitel 7, finde ich, vieles ist deutlich und leicht zu verstehen und durchaus auch ohne Altersbeschränkung zu verstehen. Lass uns beginnen mit dem Vers 1. Daniel sagt, im ersten Jahre Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Und dann, er schrieb den Traum alsbald auf und dies ist der vollständige Bericht. Traum auf und machte ihn somit verfügbar. Das, was er gesehen hatte, brachte er zu Papier. Es ist an der Stelle durchaus bemerkenswert, dass Daniel nicht nur, wie er am Ende des Kapitels sagte, diesen Text in seinem Herzen bewahrte, sondern dass er ihn auch aufschrieb. Und es ist genauso bemerkenswert, dass er an dieser Stelle sagt, dies ist der vollständige Bericht. Wir können gleich zu Beginn zur Kenntnis nehmen, dass da nichts fehlt an Inhalt. Dass da alles, was er sah, vom Inhalt her aufgeschrieben wurde, dass der Bericht umfassend ist. Er bewahrte es sicher am Anfang auch für sich selbst auf. Ich denke, dass Daniel überwältigt von dieser Vision zum Stiftgriff oder zum Schreibergriff, den er in dieser Zeit hatte und aufschreiben ließ, damit er diese Vision, die er bekam, wiederlesen konnte, damit sie nicht verloren ging. Er verstand sie im ersten Moment nicht, dann schrieb er sie auf und sie war damit für ihn verfügbar. Und es beweist auch, dass es für Daniel so wichtig war, was ihm dort offenbart wurde, dass er es behalten wollte. selbst lernen wir in Kapitel auch als jemand kennen, der in der Auslegung solcher Visionen nicht zuallererst in sein eigenes Können vertraute, sondern darin, dass es einen Gott gibt, der Geheimnisse kundtut. Wenn wir Daniel 2, Vers 28 noch einmal bedenken, dort sagt er zu Nebukadnezar in der Auslegung dieses Standbildes nicht, ich kenne die Auslegung. Er sagt nicht, ich weiß, was das bedeutet, sondern er sagt, keiner der Schriftgelehrten kann dies, in Vers 27 und dann in Vers 28, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Der hat dem König Nebukadnezar kundgetan, was in späteren Tagen geschehen soll. Daniel versteht hier zwei Dinge. Er versteht einmal, dass er selbst nicht auslegen muss und auch nicht kann. Und er versteht andererseits, dass Gott diese Offenbarung nicht nutzlos gibt, sondern dass Gott weiß, was er tut. Er ist ein Gott, der Geheimnisse offenbart. Und der hier den Nebukadnezar, wenn wir im Kontext des Kapitels 2 bleiben, den Nebukadnezar geoffenbart hat, was dieses Standbild bedeuten soll. Das heißt, Daniel gibt die Ehre der Auslegung seiner Träume und seiner Visionen allein Gott. Das hört sich zunächst einmal banal an. Es ist aber von entscheidender Bedeutung und wir dürfen es auf keinen Fall vernachlässigen. Nun weiter, was sah Daniel dort? In Vers 2, da heißt es, Daniel hob an und sprach, und dann beginnt diese Vision, ich schaute des Nachts in meinem Gesichte, und siehe, vier Winde brachen los auf das Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, ein jedes verschieden von anderen. Ich möchte zunächst einmal auf die vier Winde eingehen. Ein schlauer Meteorologe könnte ja sagen, vier Winde, das ist ein Bruchteil dessen, was wir so an Winden kennen. Wenn wir den Wetterbericht hören, dann kennen wir dort sehr viele Winde. Vier Winde würde nur vielleicht einen Teil der Winde beschreiben, die wir kennen. Wir kennen Nordost, Südost, Nordnordost, Nordwest oder vielleicht auch nur Nord- oder nur Südwind. Wenn wir in dieser Stelle die vier Winde interpretieren wollen, dann müssen wir uns von der meteorologischen Sicht erst einmal lösen. Sagen, was meint zum einen die Zahl 4 und was ist gemeint, wenn wir von vier Winden reden. Vier Winde sind hier an dieser Stelle ziemlich zuverlässig alle Winde. Was so viel meint wie die ganze Kraft der Winde, aller Winde, brechen hier auf das große Meer ein. Es geht nicht um einen meteorologischen Bericht, sondern es geht darum, dass etwas passiert, was normalerweise nicht passiert. Wenn wir hören würden, dass morgen hier in Gießen Wind aus allen vier Himmelsrichtungen aufeinander trifft, wir würden uns wundern. Das ist nicht üblich. Wind kommt nie aus vier Richtungen. Wind kommt aus einer Richtung, normalerweise. Dann gibt es vielleicht ein paar Sondererscheinungen, wo Wind mal an manchen Stellen aus mehreren Richtungen zusammenkommt. Und an sowas sollten wir eher hier denken. Die vier Winde, die auf das große Meer losbrechen, das sind Winde aus allen Himmelsrichtungen. Winde in voller Wucht, in voller Macht. Diese vier Winde nun, die brechen los auf das große Meer. Und wenn wir uns den Daniel vorstellen, er sah da die Winde, die auf dieses große Meer einbrechen. Dieses große Meer wird in den Auslegungen, wenn man diesen Text liest, durchaus unterschiedlich interpretiert. Und ich möchte zwei dieser Interpretationen hier an der Stelle vorstellen. Das eine, was sehr naheliegend ist, dass man dieses Meer verstehen kann als die Kirche, als die Gemeinde Gottes. Dass wir davon ausgehen, dass dann dieser Vers meint, die vier Winde, also die große Kraft, die große Gewalt, bricht auf die Gemeinde los. Die zweite Auslegung, die auch völlig zulässig hier ist, dass das Meer die ganze Welt meint. Das heißt also, diese vier Winde, die brechen auf die ganze Welt ein. die, wenn wir an die Bilder denken, die groß waren, sich über die ganze Welt auch ausbreiteten, dann können wir sehen, dass auch das sehr naheliegend ist. Wenn wir die Auslegung 1 einmal nehmen, dann ist der Hintergrund, dass man dieses Meer in diesem Sinn versteht, wohin gehen denn diese Winde? Und die Auslegung, dass man dieses Meer als die gesamte Menschheit sieht, die kommt eher aus dem Vers 3, wo es heißt, die vier großen Tiere stiegen aus dem Meer empor. Wo man eher den Gedanken verfolgt und sagt, diese großen Herrscher, diese Königreiche, die so viel Böses gegen die Gemeinde tun, die kommen nun aus der Welt. Das sind Menschen. Der Gedanke, der hierbei ist, diese übernatürliche, diese sehr, sehr große Macht dieser Tiere wird dann in ein gewisses Stück Realität gebracht, wo man sagt, sie kommen ja aus dem Meer, sie kommen aus dem Meer der Menschen, sie sind nur Menschen, die diese Macht von Gott verliehen bekommen. Beide Auslegungen sind sinnvoll und passen genau in den Kontext dieses Kapitels. Die Frage ist an dieser Stelle, wenn wir die Stellen, welcher Auslegung hier schließen wir uns an, wenn wir uns einer dieser Auslegungen anschließen wollen. Ich habe in den Recherchen mir einige Mühe gemacht, um einmal nachzuvollziehen, was denn der Hintergrund für diese einzelnen Auslegungen ist. Im Grunde, wenn ich mich persönlich festlegen muss an dieser Stelle, kann ich der ersten Auslegung, die das Meer als die Gemeinde, als die Kirche sieht, am meisten zustimmen. Und zwar aus einem ganz einfachen Auslegungsprinzip. Ich habe dies zu Beginn der Predigt schon einmal angedeutet. Wenn wir sehen, was und wem wird denn dieser Text hier offenbart? Um wen geht es denn in diesem Text? Dann ist es sehr naheliegend, dass die Frage beantwortet wird, was denn nun mit dem Volk Gottes in dieser Zeit passiert. Und dass diese Herrscher in der Folge gegen das Volk Gottes vorgehen, das sehen wir in den einzelnen Abschnitten immer wieder. Gerade diese 10 Hörner, die wir dann beschrieben bekommen in der Folge, die sind ja sehr stark gegen die Gemeinde, gegen den Tempel ausgerichtet und gegen den Gottesdienst. Also diese Tiere offenbaren sich auf jeden Fall als große Gegner der Kirche. Sie offenbaren sich in jedem Fall als diejenigen, die große Not und großes Leid verursachen. Und ich denke, dass auch gerade in den Zeiten, in denen es ein geistliches Leid war, dieses Buch Daniel zum Trost gelesen wurde. Dass diese Herrscher aus der Welt kamen, dass sie Menschen waren, das erklärt sich meiner Meinung nach fast von alleine. Diejenigen, die bedroht waren, die die weltlichen Herrscher gegen sich gesehen haben, die hatten dieses Verständnis sicher leichter. Daniel selbst lebte in einer Zeit, in der Nebukadnezar lang herrschte und sich weit über diese Welt ausbreitete. Nebukadnezar griff das Volk an, verschleppte es. Er griff die Jugendlichen an. Er ging gegen die Speisegesetze vor. Er unterdrückte Daniel und seine drei Freunde, die 4 jungen Männer, so, dass er ihnen ihre Kultur und ihre Wurzeln rauben wollte. Ich glaube, dass es demjenigen, der von dieser Macht unterdrückt ist, leicht zu verstehen ist, dass das menschliche Herrscher sind. Das sind aber diese Aussage, wenn man nun diese Herrscher sieht und diesen Kontext des Kapitel 7 anwendet, dass er dort die Gewissheit gelangen kann, es sind eben nur menschliche Herrscher. Ich weiß nicht, ob diese Aussage hier, dass sie aus diesem Meer kommen, dies noch unterstützt. Ich denke, dass es andere Verse gibt, wo dies viel deutlicher wird. Was aber klar wird aus diesem Meer und darauf, dass diese Winde auf dieses Meer einbrechen, einstürzen, dass das uns eher diese Situation vergegenwärtigt, in der die Kirche zu allen Zeiten und unter allen Herrschern auf dieser Welt leiden musste, in dem tatsächlich sie selbst und die Menschen angegriffen wurden und bis dazu hin, dass Gottesdienst nicht mehr möglich war, Unterdrückung, Trost notwendig war. In der Unterdrückung Trost notwendig war. Gehen wir nun zu den Tieren, auf das erste Tier ein. Wenn wir zurückdenken und sagen, was können wir erzählen aus dieser Vision, nun kommen wir in diesen ganz bildlichen Teil. Das erste Tier, das gleicht einem Löwen und hatte Adlerflügel. Wer auch immer schon mal ein Bild von einem Löwen und einem Adler gesehen hat, der schafft es wahrscheinlich vor seinem geistigen Auge, ein Löwe mit Adlerflügeln zusammenzubringen. Ich denke, genau das ist auch hier gemeint, dass wir dieses Bild durchaus haben können von dieser Macht des Ersten Reiches. Da ist ein Löwe und dieser hat Adlerflügel. Aber wir dürfen das Ganze auch symbolisch und bildhaft interpretieren. Der Löwe, der selbst auch oft bei uns der König der Tiere genannt wird, symbolisiert ein großes und ein starkes Reich. Er hatte Adlerflügel, er konnte sich bewegen, ohne den Boden zu berühren, was sicher ein Symbol ist dafür, dass er sich schnell und hart ausbreitete. Dieser Löwe ist im Grunde auch recht einfach zu interpretieren, weil wir ja, wenn wir dieses Kapitel 2 nehmen und diesen Löwen einmal mit dem goldenen Haupt gleichsetzen, von Daniel selbst eine exakte Auslegung bekommen. Der Löwe selbst mit den Adlerflügeln, er ist ein Symbol für Babylon. Also können wir getrost in diesem Vers 4 davon ausgehen, dass hier die Rede ist von Nebukadnezar, von dem großen Herrscher in Babylon. Hier symbolisiert das Löwe mit Adlerflügeln, aber er hat etwas ganz Besonderes. Daniel sagt hier, ich betrachtete das Tier, bis ihm die Flügel ausgerauft wurden, bis er nicht mehr so leicht, nicht mehr so schnell sich über die Welt verbreiten konnte und es dann von der Erde aufgerichtet wurde, was für einen Löwen durchaus unüblich ist, so dass er am Ende einem Menschen glich und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt war. Und dann vielleicht das Entscheidende, und daran können wir sehr schnell sehen, dass auch wirklich dieser Nebukadnezar gemeint ist. Das heißt dort, und diesem Tier wurde ein menschliches Herz gegeben. Das passierte tatsächlich mit Nebukadnezar. Er erlebte am Ende seines Lebens eine Bekehrung. Und dieses menschliche Herz, das dürfen wir durchaus im Sinne von Hesekiel 36 sehen als eine Bekehrung, als ein lebendiges Herz. Das steinerne Herz wurde hinausgerissen. Nebukadnezar musste in einer traurigen Zeit, in einer Krankheit, die man Lykanthropie nennt, also er wurde zu einem Rind und er lebte in der Natur, er wurde einem Tier gleich, er musste von Gott aus dieser Krankheit herausgeführt werden und erlebte dann in seinem Leben eine Bekehrung. Da wurde tatsächlich aus dem steinernen Herz ein menschliches Herz. Nebukadnezar ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Gott an den Menschen und auch an den Herrschern handelt. Er wird in dem folgenden Bild der Einzige bleiben von diesen Herrschern, der eine Bekehrung erlebt. Gehen wir nun zu Vers 5. In Vers 5 kommt das nächste Tier, das zweite Tier. Dieses Tier glich einem Bären und war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es war zu ihm gesagt, steh auf, friss viel Fleisch. Welch eine Vorlage für ein spannendes Szenario. Da haben wir einen Bären auf einer Seite aufgerichtet und er hatte in seinem Maul hängen noch drei Rippen und zu ihm wurde gesagt, steh auf, friss viel Fleisch. Ich nehme auch hier die Freiheit, dieses Tier nur relativ kurz zu behandeln. Im Medo-Persischen Reich, und darauf ist dieses Tier zu verstehen, gab es zwei Teile, und zwar einmal das Medische Reich und einmal Persien. Persien war der stärkere Teil. Aus dem Reich der Perser kam auch die Armee, die Nebukadnezar stürzte. Ihm folgte dann dieses Mischreich, aber sehr schnell war klar, dass die persische Nation viel größer ist als die Meder. Und deswegen sieht man diesen Bären auch auf einer Seite geneigt, also stark auf einer Seite und auf der anderen Seite schwach. In diesem Bild bekommen wir auch noch von drei Rippen erzählt. Diese drei Rippen, die haben viele Ausleger animiert, diese drei Rippen in die unterschiedlichste Art und Weise zu interpretieren. Üblicherweise werden diese drei Rippen mit den Reichen Ägypten, Babylon, Assyrien oder Lydia ausgelegt oder auch Kleinasien selbst. Manchmal findet man aber auch eine der Rippen bezeichnet als das Reich der Meder. Was machen wir denn, wenn wir drei Rippen haben und 20 unterdrückte Nationen durch das Medo-Persische Reich? Meine Lösung an dieser Stelle ist relativ einfach. Ich neige dazu, diese drei Rippen überhaupt nicht auf konkrete Reiche zu beziehen. Denn die Aussage, stehe auf, friss viel Fleisch, also diese grundsätzliche Art, dieses Reichs vernichtend zu sein und viele Länder zu erobern, halte ich für viel naheliegender, als dass man sich festlegen muss, welche Reiche nun diese drei Rippen symbolisieren. Ich denke, dass der Bär hier insgesamt eher das Tier ist, das viel Fleisch frisst, viel Menschen zerstört, viele Länder erobert und eine sehr räuberische und sehr auffressende Verbreitung hatte. Ich denke, dass die drei Rippen mehr hier Blutdurst und Gewalt symbolisieren, als dass es jetzt konkret auf einzelne Nationen ausgelegt werden muss. Ich nehme mir diese Freiheit auch aus einem gewissen Stück und ich denke, hier diese drei Rippen, die sind nicht entscheidend für die weitere Auslegung und für die weitere Gerichtsschreibung. Und wenn sie sich nicht so eindeutig ergeben, dass wir sie eins zu eins nachvollziehen könnten, dann glaube ich, dass die Aussage, die symbolische Bedeutung der Rippen größer ist als die Beziehung dieser Rippen auf einzelne Länder. Dann jetzt zu dem vierten Tier. Das vierte Tier wird in manchen Übersetzungen als Leopard beschrieben, gerade in den älteren, in den moderneren als Panther. In Vers 6 heißt es, danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier wie ein Panther, das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken und auch vier Köpfe. Und ihm ward Macht verliehen. Das dritte Tier ist ähnlich wie die beiden vorangegangenen relativ leicht zu identifizieren. Und vielleicht kann man zu Beginn auch nochmal eine Haltung vorwegschicken. In Kapitel 2 sehen wir ja eine Standfigur, in der Kopf und Leib und Unterleib und Beine eine Einheit bilden. Das lässt uns schon sehr stark vermuten, dass diese Nationen, diese Herrschaftsnationen zusammenhängend, also geschichtlich, zeitlich zusammenhängen. Ja? Es ist deshalb immer davon auszugehen, dass wir in der geschichtlichen Abfolge einfach in einem großen Reich weitergehen können. Wir haben den großen Vorteil aus dem Jahr 2005, wenn wir diese Reiche interpretieren, dass wir unser Geschichtsbuch aufschlagen können. Das nächste große Reich, das wir haben nach dem Medo-Persischen Reich, das ist das Reich von Alexander, das Reich der Griechen. Und dieses Bild passt auch sehr gut auf Alexander. Deshalb denke ich, dass wir hier dieses Tier, diesen Panther oder Leoparden, sehr leicht verstehen können. Nun, dieses Tier hat wieder etwas andere Merkmale als die Tiere vorher. Es hat nämlich vier Vogelflügel. Nach den Adlerflügeln kommen jetzt Vogelflügel und es hat auch vier Köpfe. Alexander, der ja nur ein relativ kurzes Leben hatte, war aber ein sehr, sehr geschickter Feldherr. Er reiste mit einem relativ kleinen Heer nach Asien und eroberte dort fremde Nationen. Das hatte vor ihm noch kein Europäer gemacht. Es schien auch nahezu unmöglich zu sein, nach Asien zu gehen und dort in Feldzügen zu siegen. Diese vier Flügel, die wir an diesem Tier haben, die symbolisieren, dass dieses Tier sich wohin bewegen kann, wo sich noch kein Tier vor ihm hinbewegt hat. Das ist auch schnell, dass es auch wie im Flug sich verbreitete und dass es auch eine Geschwindigkeit hatte, ähnlich wie wir es vorher sehen konnten bei Nebukadnezar. Die Art und Weise, wie Alexander Kriege führte, wie war, wenn wir Generäle wären, vorbildlich und es heute noch Lehrwerk. Warum nun sind es vier Flügel und warum nun sind es vier Köpfe, die an diesem Tier zu finden sind? Alexander war sicher der dominante Herrscher in Griechenland. Aber er hatte auch eine Art, sich in diesen Kriegen auszubreiten, die anders war, als wir das vorher in den großen Nationen kannten. Er verbündete sich. Alexander konnte etwas, was andere vor ihm so nicht praktiziert hatten. Er verbündete sich für kurze Schlachten, stieß schnell in andere Nationen hervor und hatte so kurzfristig ein Heer zur Verfügung, das viel größer war als sein eigenes. Die Folge war davon, dass in Griechenland auch einzelne Länder, die erobert wurden, lokale Fürsten oder lokale Könige hatten. Und ich denke, dass diese vier Herrscher und dass diese vier Reichsherrscher an dieser Stelle mit diesen vier Köpfen und diesen Flügeln symbolisiert werden. Mir ist es ganz wichtig, dass in meiner Auslegung diese vier Herrscher, die ja auf konkrete Personen bezogen werden, immer wieder, und in der Geschichte lässt sich das leicht nachvollziehen, oft interpretiert werden als die vier Herrscher, die aus Griechenland hervorkommen. Nämlich Kassander, einmal für Griechenland und Mazedonien, einmal Lysimachus, der in Thrakien und in Kleinasien, also dem heutigen Gebiet der Türkei, herrschten. Dann gab es diesen Seleukus, der in Syrien und in Asien herrschte. Und dann diesen Ptolemäus, der in Ägypten und diesem Streifen von Palästina herrschte. Das waren die Nachfolgereiche aus dem griechischen Reich, aus dem Reich Alexanders. Aber mir ist wichtig in diesem Verständnis dieses Bildes, dass wir nochmal diesen Vers 17 lesen. Diese Auslegung für diese vier Tiere. Vier großen Tiere bedeutet nicht vier plus vier Herrscher oder vier plus vier plus zehn plus noch ein paar. Auch wenn wir nachher von Hörnern reden, ist es so, dass hier dieser Engel, den Daniel um Rat fragt, sagt, wir reden von vier Reichen. Also kann dieses Tier auch nur auf ein Reich zu beziehen sein. Und diese Köpfe, Köpfe dieses Tieres, die müssen in diesem Reich aktiv sein. Sie können kein zusätzliches, kein ergänzendes Reich sein. Sonst hätte dieser Engel sagen müssen, nach den vier Reichen, da kommen noch andere oder wie auch immer sich das dann gestaltet hätte. Deswegen bin ich hier relativ streng und sage, es müssen die Herrscher gewesen sein, die in dem Reich herrschten. Das trifft für diese vier zu. Und deswegen ist meiner Meinung nach diese Auslegung auch völlig richtig. Denn es waren am Anfang assoziierte Herrscher, Herrscher, die aus dem Land selbst hervorgingen, also die in diesem großen Reich von Alexander entstanden und dann nachher diese sichtbaren Herrscher waren. Aber wir sollten nicht nach dem Reich Alexanders von einem neuen Reich reden oder von neuen vier Reichen reden. Das würde meiner Meinung nach diesem Vers 17 und der Auslegung, dass es sich um vier geschlossene Königsherrschaften oder Reiche handelt, widersprechen. Wir nun noch auf das letzte Tier ein und vielleicht zu diesem Tier ganz kurz gesagt, ich würde gerne hier dieses Tier kurz anreißen und dann in der nächsten Predigt weitermachen bei diesem vierten Tier. Aber ich glaube, es wäre eine allzu unvollendete Geschichte, nach dem dritten Tier hier die Predigt bereits zu beenden. So, nach diesen drei Tieren sah ich in den Nachtgesichten das vierte Tier. Es war furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Bemerken wir eins, es wird dem kein Tier mehr zugeordnet. Manchmal wird das Wort Monster oder Beast gebraucht für dieses Tier, weil wir eben kein bekanntes Tier hier mit einem Namen genannt bekommen. Es hatte große eiserne Zähne, nun das finden wir bei Tieren üblicherweise auch nicht. Es fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen denselben hervor, vor welchen drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, welches große Dinge redete. Ich glaube, um diese Verse richtig zu verstehen, muss man sich etwas Zeit nehmen und sich mit diesen Tieren, mit den Hörnern und auch mit dem kleinen Horn etwas ausführlicher beschäftigen. Ich möchte aber heute, um zumindest mal dieses Tier zu beginnen, zwei kleine Aussagen vorwegschicken. Einmal wissen wir ja auch aus diesem Vers 17, es kann sich hier auch nur um eine Herrschaft handeln, um eine Monarchie oder um einen Staat, um ein Reich, das fürchterlicher war als die Reiche zuvor. Wir müssen in unseren Büchern aufeinanderfolgend nach Alexander ein Reich finden, das an Grausamkeit und an Härte nicht zu überbieten war. Das härteste war, das wir bisher gefunden haben. Und auch für die Interpretation nachher dieser 10 Hörner ist es mir sehr wichtig, dass wir wieder ein Reich finden müssen und nicht 2, 3, 4, 5 oder gar eine ganze Kette von Reichen. Wichtig ist auch, dass wir bei diesem Reich ein wenig der Auslegung und dann dieses beginnenden Gerichtes mit einfließen lassen. In den folgenden Versen hören wir ja, dass ein Thron aufgestellt wurde, dass ein Hochbetagter sich setzte, was sicher ein Bild für Gott selbst ist, der auf diesem Thron sitzt. Und dann erfahren wir noch, dass dort der Menschensohn zu diesem Thron gelangt und von dort aus die Herrschaft übernimmt. Das ist meiner Meinung nach ein eindeutiges Bild für einmal den Thron Gottes, des Vaters, und dieser Menschensohn, der hier gemeint ist. Das ist für mich eindeutig Jesus Christus. Und deshalb ist meiner Meinung nach auch die Zeit und der Zeitrahmen für die Auslegung dieses Bildes recht einfach zu identifizieren. Es kann sich bei diesem Tier nur um das Römische Reich handeln. Denn das Römische Reich, das ist die Herrschaft und die Nation gewesen, die zum einen härter und grausamer vorging als alle je zuvor, und zum anderen war es dieses Reich, in der Zeit Jesus als erhöhter Sohn in den Himmel aufstieg. Nur in einer Zeit geschichtlich passierte dies. Und das war zur Zeit des Römischen Reiches. Und genau deshalb lässt sich meiner Meinung nach hier nur eine Interpretation finden. Dieses vierte Tier, das muss ein Symbol sein für das Römische Reich. Die Details, die 10 Hörner, das kleine Hörn und auf den Thron, auf das werden wir dann eingehen in der nächsten Predigt. Amen.